Das Fußballpodcast.
Was?
Wie?
Jaha, das Fußballpodcast. Mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis dritte Liga.
Halli, hallo, Hallöchen. Hier ist das Fußballpodcast. Ich bin Daniela und ich habe Angst vor mir selber. Denn wer sich erinnert, vergangene Woche haben wir angekündigt, dass wir das Pokalfinale live begleiten werden. Und wir schreiben jetzt die 88. Spielminute und es steht 4:1 für Dortmund. Und wer hat das vorhergesagt?
Ja, du warst es. Na klar. Hä? Ja, ja.
Und die Stimme aus dem Off, das war die liebe Annie.
Hallo, liebe Daniela und hallo, liebe Sabrina. Ja, ich hatte ja bis vorhin noch irgendwie gedacht, so das wird ein langer, gemütlicher Abend, Fläschchen Sekt in den Kühlschrank gestellt, Verlängerung ausgerechnet, Elfmeterschießen. Na, vor Mitternacht wird das nix. Aber dass er gleich in der 5. Minute diese Wendung nahm, Chapeau nach Dortmund. Sabrina?
Wobei, jetzt möchte ich kurz eingrätschen, bevor Sabrina etwas sagen darf. Also 2:0 nach 5 Minuten hat ja in dieser Welt noch nichts zu bedeuten. Ne?
Keine Sorge, Daniela, dein Rekord bleibt in Aue. Der Jahrtausendrekord.
Gott sei Dank hat das Erzgebirge was mal für sich gewonnen in dieser Woche. Prost darauf und schöne Grüße aus Magdeburg. Und ich sage einfach Halleluja, Haaland. Wahnsinn.
Hat er schön gemacht, ne? Also, wie gesagt, wir sind ja jetzt gerade in der Schlussphase, gucken jeder so nebenbei mit auf den Bildschirm. Also, ich habe ja prophezeit, wie gesagt, ich möchte noch mal vorsagen, dass Dortmund beide Spiele gewinnt. Ich habe insgeheim innen drin auch nicht dran geglaubt, ehrlicherweise. Das Bauchgefühl lag doch richtig. Und dass ich so überzeugen, also ich sehe hier gerade nochmal den Terzic im Bild, der kann es, glaube ich, auch nicht so richtig fassen.
Ja, ich weiß aber, wer es noch nicht richtig fassen kann. Sein Kollege gegenüber, der Kollege Nagelsmann. Ich hätte zu gern in der Pause Mäuschen gespielt, aber da saß ich leider noch im Zug zwischen meinem Radiostudio und meinem Heimstudio. Aber das wäre mal interessant gewesen, ob er überhaupt was gesagt hat. Hat er seine Nagelsmänner mit Schweigen gestraft? Was wird es wohl gewesen sein? Sabrina, hast du eine Ahnung? Du bist ja öfter mal
keine
nah dran.
Ahnung, auch, ja, aber auch Oliver Kahn und Herbert Heiner und Konsorten, könnte ich mir vorstellen, sind etwas desillusioniert nach diesem Spiel heute hier gegen Dortmund. Und vielleicht war ja der Gedanke, ach, vielleicht hätten wir doch die Tätze schon so.
Wir haben ja jetzt gerade schon gescherzt, ob Dortmund nicht vielleicht doch auch Marco Rose wieder abgeben will, weil ich meine, der hat ja auch noch keinen Titel, im Gegensatz zu Edin Terzic jetzt.
Ja.
Oh je.
Also, ich bin gespannt gleich auf die Siegerehrung, wie das dann aussieht, was Edin Terzic dann für Gefühle freien Lauf lassen wird.
Hat übrigens irgendjemand eine Ahnung, wer beim DFB an der Spitze ist, ja jetzt keiner mehr, wer dann so mit dem Pokal da um die Ecke biegen wird dann gleich?
Ja, also Fritz Keller nicht, der ist zwar im Stadion, den haben sie auch öfter eingeblendet, aber es sind wohl Jugendspieler als große Geste, Verbrüderung des Jugendfußballs und des Profifußballs. Ist das nicht schön und romantisch toll, oder?
Das
ist so ein bisschen das i-Tüpfelchen auf der Seltsamkeit dieses Pokalfinales. Also wir schreiben einen Donnerstagabend um 20.45 Uhr. Keine Zuschauer, jetzt auch noch Jugendspieler, die den Pokal überreichen, das ist alles irgendwie skurril.
Aber ich habe vorhin mal nachgeschaut, zum ersten Mal wieder unter der Woche seit 1984. Da fand es am 2. Mai statt, das war ein Mittwoch. Aber heute immerhin, noch obendrauf, ist ja Feiertag. Also wenigstens etwas, also alle unsere Herren und Männer und Väter, die uns zuhören, Prost auf euch.
Und es ist wahrscheinlich an so einem verregneten Feiertag, wie es der heutige war, auch das einzige Schöne für die BVB-Fans zumindest, was sie heute Abend sehen können. Und irgendwie ist es doch verrückt, dass RB Leipzig immer noch keinen Titel hat, oder?
Tja, knapp daneben ist auch vorbei.
Ja, auch dass Julian Nagelsmann jetzt so ganz titellos, jungfräulich zu den Bayern geht, finde ich auch sehr komisch.
Vielleicht deutet das ja auf eine sehr interessante, frische, neue Bundesliga-Saison hin, weil da eben einfach mal die Bayern nicht immer gewinnen, wenn der Nagelsmann Chef ist, sondern vielleicht auch einfach mal immer Zweiter werden.
Uiuiui, die Vize-Bayern meinst du?
Der normale Erfahrung.
Bin mir nicht ganz sicher, ob Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn sich das so vorgestellt haben für die nächsten 5 Jahre, aber
Vielleicht ist es auch der große, große Plan, den deutschen Fußball zu retten, indem man einfach Bayern München etwas wettbewerbstauglicher wieder macht.
Man opfert sich sozusagen.
Genau.
Dafür stehen die Bayern-Fans ja ein, um für Opfer zu bringen.
So, jetzt haben wir hier die letzten Sekunden, ne? Wie ich das so sehe, aus der Ferne, mein kleinen Fernseher da hinten.
Das stimmt schon. Sie stehen schon alle, die Dortmund-Bank steht schon zum Jubeln parat. Jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei. Oi, oi, oi. Und der Haaland, der schreit alles heraus.
Großes Rudel umarmen, Marco Reus in der Mitte, das gefällt mir wieder gut. Ich habe so ein bisschen mit ihm ja gelitten und in den letzten Monaten hat er so einen Schub bekommen. Aber ich wiederhole mich, ich glaube, den Vortrag habe ich schon mal gehalten. Ich bin großer Marco Reus-Fan.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wo Jogi Löw im Stadion ist, muss Marco Reus mit zur Europameisterschaft?
Ja,
damit er auch mal eine erlebt.
Stimmt, auch wieder. Wir sind um die späte Stunde sind wir irgendwie ein bisschen bissig, ne? Kann das sein?
Ja, ich finde auch, das muss dieses vormitternichtliche Dasein sein. Ich finde auch, dass Marco Reus also ein sehr starkes Spiel auch gemacht hat. Vor allem die Balleroberung vor Tor 1 war mega krass und die hat natürlich auch Jogi Löw gesehen und er wird seine Schlüsse draus ziehen.
Ja, hoffentlich die richtigen.
Naja, mal schauen. Da war er ja nicht so begabt in der letzten Zeit.
Ich muss ja ehrlicherweise sagen, dass mich so dieses Spiel in den ersten Minuten schon ein bisschen an das Spiel vom vergangenen Wochenende erinnerte, wo ja auch Dortmund gegen Leipzig zugange war. Und wieder war Leipzig defensiv einfach dünne. Also wieder waren die Spieler zu langsam, waren an den falschen Stellen. Ich hatte das Gefühl, die haben auch nicht verstanden, was das System ist, wo sie stehen müssen und was sie tun müssen. Und auch der hochgelobte Upamecano, weiß ich jetzt nicht, ob der da jetzt wirklich in den letzten zwei Spielen, also heute und am vergangenen Wochenende, das Beste rausgeholt hat und seinen Wert bestätigt hat.
Nee, sah null so aus. Aber wenn man schon hinten nicht gut steht, dann kann man doch wenigstens vorne auch keine Tore machen, oder wie? Wenn wir jetzt hier weiter mal bösartig bleiben möchten.
Ja, also Dortmund hat auf jeden Fall die viel, viel bessere Körpersprache an den Tag heute gelegt und das ist ja dann auch ein Verdienst des Trainers offensichtlich, wie heiß und willig er so eine Mannschaft vor einem Spiel machen kann. Und ja, ich bin jetzt echt gleich auf die Siegerehrung gespannt, wirklich.
Die Dortmund-Fans.
Während wir hier...
Gerne, Daniela.
Bitte.
Nein, du warst zuerst hier.
Ich wollte gerade das Thema ablenken, aber deswegen, du darfst gerne bitte noch was zu den Dortmund-Fans sagen.
Nichts weiter. Ich wollte nur fragen, ob jemand ein Taschentuch braucht vor Freudentränen und so. Das war jetzt nicht weiter wichtig.
Ich glaube, Julian Nagelsmann sucht gerade eine Packung.
Wahrscheinlich, und man kann es auch am Ende des Tages nicht so unterscheiden, weil es gießt ja aus Cannes in Berlin insofern.
Allerdings, ja. Aber ja, die Dusche kriegen alle zusammen.
So, bevor wir jetzt hier gleich mit einem Auge jeder noch so auf die Siegerehrung gucken, gucken wir mal ganz kurz zwischendrin aufs vergangene Bundesliga-Wochenende. Der FC Bayern ist deutscher Meister geworden. Habt das gemerkt?
Ach was, ist so. Das kommt überraschend.
Das hat mich total emotional ergriffen, muss ich sagen. Also ich bin jubelnd durch meine Wohnung getanzt und konnte es gar nicht fassen, dass FC Bayern es endlich mal geschafft hat, sich diesen Meistertitel zu holen.
Ich glaube, das ergreift mittlerweile nicht mal mehr Bayern-Fans. Das ist doch nichts Besonderes mehr einfach am Ende, ne?
Deswegen nächstes Jahr mit Nagelsmann die Vize-Bayern, das ist der große Plan.
Und schon wird's wieder spannend. Mehr Emotion. Emotionen gab es ja bei dir bestimmt, liebe Annie, denn die Hertha.
Das war der Hammer. Ich liebe.
Die hat was gerissen.
Ich liebe den Schalker Pfosten und ich habe so gelacht auf Instagram, als es dann hieß, Hertha möchte gerne den Pfosten auf Schalke, den linken, wenn man davor steht, unbedingt zum Ehrenmitglied ernennen, woraufhin Fans sich dann, ja, wir bezahlen die Mitgliedschaft, nein, es ist eine Ehrenmitgliedschaft, da muss man nichts bezahlen, das ist egal, der Pfosten ist es wert. Also das war sehr schön zu sehen. Ich hätte sogar auch noch 1,50 dazu gegeben. Das war zum Jaulen, vor allem, als sie bloß noch ein Mann weniger auf dem Feld standen und dann diese Sekunden vor dem Schluss, dieses Knäuel vor Schwollos Tor, vorm Hertha-Tor, das war einfach vor Aufregung die Fingernägel bis zum Ellbogen abkauen, weil anders hast du es nicht ausgehalten. Im Gegensatz zum Pokalfinale heute.
Man dachte sich ja bei der Hertha in dieser Saison des Öfteren, oh Gott, was für Pfosten. Und jetzt denkt man sich, was für ein Pfosten. Also ich finde es richtig geil.
Ja, Pfosten, Daniela. Dein Stichwort für die zweite Liga, Erzgebirge Aue. Was war da denn los?
Ich weiß. Da gab es 11 plus 2 Pfosten.
Ich weiß nicht, was ihr meint. Ja. Ich weiß es nicht. Nein, wir werden nicht drum rumkommen. Ich wurde auch schon unter der Woche, und das ist kein Scherz, mehrfach gefragt, wie weit wir denn in diesem Podcast hier, in das Fußball-Podcast gehen, um dieses Spiel zu beleuchten. Also meine Meinung ist sehr gefordert worden diese Woche, und ich habe auch bis heute, glaube ich, gebraucht, um meine Emotionen über dieses, ich nehme es nochmal in den Mund, 3:8 des FC Erzgebirge Aue gegen Paderborn zu beleuchten. Ja, wollt erst ihr, dann ich, glaube ich.
Also ich würde dazu nur...
Also ich habe es nicht im Fernsehen.
Jetzt haben wir wieder Technik-Struggle. Das war einfach nur, ich habe mich die ersten 10 Minuten so gefreut. Aue geht so früh in Führung. Die haben so gut gestanden. Die haben so schön kombiniert. Und das war eine Freude. Kurzfristig. Und dann dachte ich, jetzt bin ich aber im falschen Film. Und dann haben wir ja auch angefangen, uns zu schreiben mit Daniela und Sabrina. Sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Und ich bin einiges in Berlin gewöhnt, was Fußball angeht.
Also ich war gerade spazieren in der Sonne, ein bisschen Sonne genießen, habe mir dieses Spiel, dieses Wunderbare nicht angeschaut und dachte dann, als eure Nachrichten reinflatterten, ihr wollt mich verarschen. Also wirklich. Ich dachte so, was ist denn mit denen los? Und irgendwie, warum schreien die so viel? Und es kann doch nicht sein, dass ihr ein Tor nach dem anderen fällt. Und dann war ich wieder zu Hause und schaltete ein und habe selber dann, glaube ich, noch 2 oder 3 Tore gesehen. Also,
ja. Also ich finde, man kann ja verlieren. Das passiert ja den Besten, das passiert ja wirklich den Besten. Ich finde, man kann auch hoch verlieren. Aber wenn man dann 2:0 führt und dann noch 8 Buden frisst, das ist halt irgendwie ein bisschen eklig. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe euch, als es 2:4 stand, geschrieben, das ist ja so peinlich wie Schalke 04. Und Annie sagte zu mir, nichts ist peinlicher als Schalke 04. Doch, dieses Spiel war es. Also ich habe mich innerlich geschämt und unsere komplette Abwehr war einfach vollkommen daneben, ständig einen Schritt zu spät, nicht an der richtigen Stelle. Das kam mir schon fast ein bisschen vor wie Arbeitsverweigerung. Und das ist natürlich spannend in der Hinsicht, dass heute die Meldung kam, beziehungsweise gestern Abend, glaube ich schon, dass sich unser Trainer Dirk Schuster und sein Co-Trainer fürs Wochenende krank gemeldet haben. Und was? Wer den FC Erzgebirge Aue kennt, der weiß, dass es das schon mal gab, nämlich beim seinem Vorgänger, bei Daniel Mayer, der wurde auch vom einen auf den anderen Tag krank gemeldet und plötzlich war er entlassen. Und Anfang der Woche gab es tatsächlich Gerüchte, dass Schuster gegangen werden soll. Jetzt diese Krankmeldung. Das ist einfach keine gute Krisenkommunikation bei diesem FC Erzgebirge Aue. Und ich sage jetzt bewusst bei diesem, weil da kann ich mich einfach überhaupt nicht damit identifizieren. Mich als Fan, jetzt darf ich meinen Monolog einmal hier rauslassen, wie du, liebe Annie Dick, letzte Woche. Mich als Fan regt das auf, dass sich dieser Verein einfach nicht durch Krisen manövrieren kann, dass es immer in die Hose geht und dass so viele Entscheidungen auf emotionalem Empfinden getroffen werden. Es ist, also wenn ihr mich fragt und jetzt orakel ich wieder, Dirk Schuster, werden wir nicht mehr auf der Trainerbank des FC Erzgebirge Aue sehen.
Also höchstwahrscheinlich ja nicht. Jetzt wird es ja erstmal wieder Marc Hensel richten. Hensel und Gretel gingen durch den Wald, wir erinnern uns, das war glaube ich in unserer ersten Folge, war ja, Marc Hensel genau. Thema. Ja. Wir konnten ja ahnen, dass er jetzt schon wieder Thema ist, aber gut. Und ich finde es aber erstaunlich, ehrlich gesagt, was man im Erzgebirge erwartet. Also das verstehe ich halt nicht. Also sind die alle verrückt? Ich komme gleich zu dir, Daniela, weil dieser Präsident, dieser Leonhard, ja, also mischt sich ja ständig ein und hat ja sonst was für eine Erwartungen. Ja, aber dann muss er vielleicht auch mal ein bisschen Kohle in die Hand nehmen, oder wie siehst du das?
Also, dass es Helge Leonhard in Aue gibt und dass er diese Stellung hat, die er auch hat, und zwar als Anführer dieses ganzen Vereins, das finde ich wiederum richtig, denn wie das ist, wenn viele Köche den Brei verderben, das sieht man ja immer wieder bei Dynamo Dresden oder hat man auch beim Chemnitzer FC gesehen, da waren einfach viel zu viele Menschen an der Macht, die irgendwelche Ideen hatten und am Ende ist es in die Hose gegangen. Von daher, ich bin ein großer Leonhard-Fan, aber er trifft halt auch Entscheidungen, meiner Ansicht nach, auf emotionalem Empfinden. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass sein Schwiegersohn Robin Lenk ja mal Co-Trainer war, es da familiäre Verzwirrungen gab und plötzlich war er weg vom Fenster. Das sollte halt in einem Verein oder sagen wir mal in einer Firma, und am Ende ist so ein Bundesliga-Verein ja eine Firma, einfach nicht so sein.
Aber da hatte er die Wismut-DNA nicht mehr, das verstehst du nur nicht.
Vielleicht habe ich sie auch irgendwo verloren. Nein, ich glaube, die werde ich nie verlieren. Ich bin aber bei dir, wenn man sagt, was haben die denn für Ansprüche? Ich reise seit, weiß ich nicht, 15 Jahren diesem Verein hinterher und habe viele schlimme Saisonendspiele erlebt, wo wir kurz vorm Absteigen waren. Ich habe mich in dieser Saison so unfassbar sicher gefühlt. Wir waren nie schlecht dran. Wir haben viele Punkte geholt. Und ja, jetzt am Ende zeigt der Trend nach unten. Aber du sagst es, was erwartet man denn? Was erwartet man? Ich weiß es nicht.
Ganz kurz, Annie, vor allem erwarte ich keinen Präsidenten, der sich ständig in Trainingsinhalte einmischt. Und irgendeinem Experten auf diesem Gebiet, also einem Cheftrainer, sagen möchte, wie er sein Training zu leiten hat oder dass da irgendwie Frische fehlt und sonst was fehlt und die genötige Anspannung. Ich finde das ehrlich gesagt, also eher so ein oberschlaues Verhalten würde mir als Trainer extrem auf die Nerven gehen.
Aber das ist lustig, dass du das sagst, Sabrina, weil so ähnlich hatten wir doch schon mal in einem der vergangenen Podcast-Folgen darüber gesprochen, in das Fußball-Podcast. Da ging es um die Führungsetage bei den Bayern, noch bevor feststand, dass der Nagelsmann hingeht. Da ging es auch darum, wie weit lässt sich ein Trainer das Gefallen von oben reingequatscht zu kriegen. Jetzt haben wir das halt eben in der zweiten Liga schon wieder. Also irgendwie sind die Trainer da schwächer geworden, die Trainergenerationen? Oder woran könnte das wohl liegen, dass die sich das überhaupt gefallen lassen?
Also ich glaube, Dirk Schuster gehört ja schon noch zu einer Generation Trainer, die sich da, glaube ich, nichts gefallen lässt. Ich glaube, der resigniert wahrscheinlich am Ende irgendwann, wenn er von oben immer eins auf den Deckel kriegt. Aber die Ergebnisse, ich will jetzt nicht sagen, die stimmen. Wir erinnern uns alle an die 8 Tore, die stimmen natürlich nicht. Aber das Gesamtziel der Saison, und zwar den Klassenerhalt, und mehr ist für diesen Verein auch nicht drin.
Ohne Zittern,
da ist sich jeder bewusst, mehr ist für diesen Verein nicht drin. Das hat er erfüllt, und zwar früh erfüllt. Und deswegen ist, glaube ich, im Erzgebirge eigentlich jeder froh, dass es in diesem, Entschuldigung, wenn ich es so sage, beknackten Spiel gegen Paderborn um überhaupt nichts mehr ging, Gott sei Dank. Und das ist für mich auch einfach kein Grund, ihn jetzt wegzuschicken. Aber wir werden sehen, was kommt. Ich denke, wie gesagt, Sabrina, siehst du ja auch so, wir sehen ihn nicht mehr.
Ja. Nee, ich glaube nicht.
Und das Schöne ist ja auch, es wird eben auch mal wieder über Mannschaften im Mittelfeld der zweiten Liga gesprochen. Ne? Also Aufmerksamkeit wurde erzeugt und nicht zu wenig, finde ich.
Und da sind wir schon beim Punkt, denn dieses Ergebnis von 3-8, das war ja tatsächlich das höchste Torergebnis des Jahrtausends.
Ja.
Oh mein Gott. Und die liebe Sabrina hat für uns mal mit dem Kommentator gesprochen, und zwar mit Heiko Malwitz, der dieses grandiose Fußballspiel für Sky besprochen hat. Und sie hat ihn mal gefragt, wie das denn für ihn als Kommentator war, und das wollen wir uns jetzt mal anhören.
Ja klar, das war natürlich ein absolut verrücktes Spiel. Aue gegen Paderborn, sowas kommentiert man natürlich nicht alle Tage, diese frühe Führung der Auer zum 2-0. Dann schlugen die Paderborner ja umgehend zurück, als Martin Mennel dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das Eigentor unterlaufen ist zur 4-2-Führung für Paderborn. Da war im Prinzip schon klar, dass heute hier etwas Außergewöhnliches passieren wird. Da habe ich zu meinem Matz-Redakteur gesagt, wir müssen unbedingt mal die torreichsten Spiele der zweiten Fußball-Bundesliga checken, was wir dann in der Halbzeit auch gemacht haben. Insofern wussten wir dann beim Stand von 7-3, dass damit der Rekord in diesem Jahrtausend eingestellt war, nämlich das 5-5 von Energie Cottbus damals gegen den Karlsruher SC. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich damals auch im Stadion war. Für Sky habe ich die Sendung moderiert. Das war ein Montagabendspiel, auch so eine Wahnsinnspartie. Naja, und am Ende dann hat sich Aue abschlachten lassen und der Rekord wurde dann doch noch gebrochen mit dem 8-3. Das war natürlich nicht gerade schön. Mein Herz schlägt natürlich für den FC Erzgebirge Aue, für den Ostfußball. Und so eine herbe Niederlage, die kommentiert man natürlich auch nicht gern, das ist klar. Aber zumindest war ja klar, dass Aue den Klassenerhalt sicher hat, dass nicht mehr allzu viel passieren kann, dass es nur noch um Platzierungsspiele geht. Und so konnte man halbwegs damit leben.
Abschlachten lassen, das hat er schön gesagt. Sabrina, du,
Ja, ich, weil ganz kurz, wir müssen unterbrechen, weil jetzt kommt gleich die Siegerehrung und das wollen wir natürlich live kommentieren. Edin Terzic geht jetzt nach oben zu seiner Mannschaft.
Sabrina ganz in ihrem Element, das finde ich voll super, ja, dass wir jemanden in unseren Reihen haben, der das beruflich macht, das ist so toll. Mein so, Marco.
Marco Reus, der Marco Reus.
Ich vielleicht ganz sanft mal applaudiert
dieses Jahr. Er schleicht sich vorbei an seinen Teamkollegen, streicht sich nochmal durch die Hände und jetzt küsst er ihn und hebt ihn hoch. Yay.
Oh, und die haben so schönes Konfett, die bei uns im Olympiastadion.
Ganz kurz anmerken, bei mir sind noch nicht mal alle Spieler auf der Bühne. Also, ne, ich habe Sky, ich bin ungefähr 2 Minuten 30 hinterher, bei mir laufen sie noch auf die Bühne. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr habt, aber ich sehe den Marco bestimmt gleich nochmal, wie er sich durch die Hände schleicht.
Dafür hast du halt länger was davon.
Eine Wiederholung, genau. Ist doch schön.
Verdient ist verdient.
Also Heiko hat von Abschlachten gesprochen.
Heiko hat von Abschlacht gesprochen und das ist, man kann es nicht besser formulieren, ja. Es waren Abschlachten.
Das stimmt. Jetzt tanzt der Haaland mit dem Pokal. Auch geil.
Ja, aber schön sieht's nicht aus.
Ja gut, das ist in der Natur der Dinge, ohne ihn beleidigen zu. Ja. Aber Heiko hat ja dann nochmal uns eine Sprachnachricht geschickt, Daniela. Die hast du, glaube ich, auch vorliegen. Und da geht's ja darum, dass Wettbüros eventuell auf diesen Sky-Kommentator ja mal auf... werden müssen, weil da gibt's ja die eine oder andere Überschneidung, so mit Toren und so.
Oder dass Vereine es ablehnen sollten, wenn er was kommentiert, weil das könnte viele Tore geben. Aber wir hören uns mal an, was er da gesagt hat. Genau. Schauen wir mal.
Dass ich von Sky bei Spielen eingesetzt werde, die dann sehr, sehr torreich enden, das ist in der Tat also eine gewisse Tradition. Ich habe ja schon erzählt, als mein Matz-Redakteur mir sagte, also das torreichste Spiel vor Aue Paderborn in diesem Jahrtausend in der zweiten Liga war Cottbus gegen den KSC, das 5:5. Da konnte ich mich noch gut dran erinnern, damals im Stadion der Freundschaft. Pele Wollitz war Trainer von Energie Cottbus. Die sind da auch ganz früh 2:0 in Führung gegangen, so wie Aue gegen Paderborn. Dann lagen sie 5:2, also 2:5 zurück und haben dann noch ein 5:5 daraus gemacht. Also das war auch ein total irres Spiel. Und ich habe dann in Vorbereitung auf den Podcast nochmal mir die torreichsten Spiele der zweiten Liga angeschaut und festgestellt, dass ich also noch zwei anzubieten hätte, denn ich war auch dabei beim Spiel Union gegen Hansa Rostock im April 2012. Das endete 5:4 für den 1. FC Union Berlin. Rostock ist damals abgestiegen im Stadion an der Alten Försterei. Und beim Spiel Hansa Rostock gegen die TuS Koblenz im Oktober 2008, das endete 9:0, war ich auch im Ostseestadion. Also da kommen allein bei den vier Spielen da schon einige torreiche Partien zusammen.
Ja, der Heiko hat es gesagt, bei der Vorbereitung auf den Podcast, das ist natürlich für uns ein großes Lob. Das bedeutet ja, er verfolgt unser Geschehen. Ist das nicht schön?
Das ist toll.
Das ist toll, ja.
Und vor allem, es ist der erste Gast, den wir hier quasi dabei haben, den wir noch mit dazu bekommen haben. Dankeschön, Sabrina, dafür. Und dann sagt er auch gleich noch so nette Sachen. Das finde ich ein guter Auftakt für unsere Gäste und Gästinnen, die wir hier vielleicht noch begrüßen dürfen.
Er hat noch was Nettes gesagt, das wollen wir jetzt natürlich hier nicht unterschlagen. Los geht's.
Es war mir eine Freude, meine Damen, hat viel Spaß gemacht. Als ich gehört habe, dass euer Podcast das Fußball-Podcast heißt, dachte ich erst, okay, grammatikalische Probleme, bis ich dann mitbekommen habe, woher der Name kommt. Finde ich super, dass ihr drei Frauen einen Fußball-Podcast macht. Ich habe mich mein ganzes Leben lang schon immer liebend gern mit Frauen über Fußball unterhalten. Fand ich immer eine tolle Sache und hat auch diesmal viel Spaß gemacht. Wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Toll, macht weiter so.
Ja, Heiko Malwitz, als erster Gast quasi in unserem Das Fußball-Podcast, eine große
Ehre.
Wer
hätte das gedacht, dass er der erste Gast ist?
Grüße gehen raus an Erzgebirge Aue ohne dieses Spiel.
Erzgebirge Aue ist quasi der Protégé von Heiko Malwitz. Sehr schön.
Ja, wir helfen immer gerne. Ja, wir haben jetzt hier einen neuen DFB-Pokalsieger, er ist jetzt gekürt. Es ist Borussia Dortmund, der einzige Titel in dieser eigentlich verkorksten Saison. Wir haben ja ganz am Anfang schon mal über Dortmund geredet und die Champions-League-Plätze und haben alle gedacht, das wird nichts mehr. Aber wenn wir jetzt auf den nächsten Spieltag in der Bundesliga gucken, es könnte doch noch klappen. Ne? Sie könnten Frankfurt noch aus der Champions League kicken und sich selbst dahinsetzen.
Und das wäre dann echt eine krasse Saison eigentlich für Dortmund. Also Pokalsieger, Champions League, Startplatz klar gemacht. Ich meine, jetzt mit der Meisterschaft kann man ja nicht unbedingt rechnen. Und dann würde ich sagen, eigentlich alle Ziele erreicht, die man so erreichen kann, ja.
Apropos Ziele, es gibt ja noch jemanden in der Bundesliga, der hat ein ganz besonderes Ziel, der möchte einen Rekord brechen. Nämlich Robert Lewandowski. Was für eine Überleitung, gehört. Oder?
Als was, ob ich, was ist Robert Lewandowski noch?
Als ob ich sowas beruflich mache. ja, Robert Lewandowski fehlt noch ein, beziehungsweise zwei Tore. Zwei Tore fehlen ihm zum Brechen des Rekords. Macht er das am Wochenende? Glaubt ihr dran?
Ich fände es nicht so gut, weil die haben genug, aber das ist nur so aus dem Bauch raus. Aber ich weiß, dass Sabrina es nicht erwarten könnte, wenn er beim Rekordbrechen den in Torjubel ausbricht und sich dabei vielleicht das Trikot ein bisschen lüpft.
Nein, also das will ich gar nicht, weil sonst kassiert ja noch irgendwie eine gelbe Karte oder so. Das wollen wir ja nicht. Aber nein, also ich wünsche ihm das dermaßen. Er hat sich das die Saison echt verdient. Und wer hätte gedacht, nach seiner Verletzung, dass er nochmal irgendwie zurückkommt und dann wirklich diese Rekorde von Müller jagen kann. Und also ich oute mich als Robert Lewandowski-Anhängerin, nicht Fan, aber Anhängerin. Und da ist ja jetzt gerade irgendwas umgefallen. Ich glaube,
war's nicht. Annie, ich war es so. Nicht. Ich bin ganz brav hier. Ich siehst das nicht siehst an. Ich immer gleich Annie. Annie, geht was kaputt, ja, Annie.
Ja, und immer wenn es um den FC Bayern geht, versucht Annie ja irgendwas zu boykottieren.
Deswegen. Diesmal war es nicht. Nein.
Also ich wünsche es Robert Lewandowski so sehr und ich bin davon überzeugt, dass er es natürlich schafft. Also ich glaube, Augsburg und Freiburg werden jetzt ihre Tore nicht zugenagelt haben für die Bayern, schätze ich mal. Ich bin nur gespannt, weil er muss ja heute irgendwie das Training zwischenzeitlich abbrechen, ob da noch irgendwie sich eine News entwickelt.
Aber wahrscheinlich läuft das Spielsystem des FC Bayern ja jetzt sowieso nur noch auf ihn hin. Ne? Also wahrscheinlich wird jeder Ball jetzt am Ende bei ihm enden, damit er diese zwei Dinger noch reinmacht und sich in die Geschichtsbücher einträgt. In die Geschichtsbücher eintragen wird sich auch Schalke 04, die nämlich am Wochenende ihr letztes Bundesliga-Heimspiel haben. Ich hab's heute drauf mit den Überleitungen. Ich bin ganz stolz auf mich selbst. Ja, das letzte Bundesliga-Heimspiel von Schalke 04, ist es nicht traurig?
Naja, die werden ja schon wieder aufsteigen.
Ja, also auch da hält sich meine Trauer in Grenzen, wie die Freude bei den Meistertiteln, einfach weil sie sich das redlich verdient haben, diesen Abstieg. Wirklich.
Über viele Wochen und Monate haben sie hart nicht gearbeitet.
Dafür gearbeitet.
Das also so klar ist, glaube ich, selten einer abgestiegen.
Das ist richtig. Also so klar ist, glaube ich, noch nie jemand abgestiegen, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, was mit Tasmania Berlin mal war, aber...
Die hatte ich jetzt gerade auch im Kopf, weil sie müssen ja noch klarer abgestiegen sein, aber Schalke 04 ist auf jeden Fall also wahrscheinlich kurz dahinter.
Ja, das geht nur übrigens um ein, zwei verlorene Spiele, die da Differenz sind.
Unter der Woche habe ich übrigens gelesen, dass Domenico Tedesco, seines Zeichens ehemaliger Trainer bei Erzgebirge Aue und bei Schalke 04, seinen Vertrag in Moskau nicht verlängert hat und dort mit Tränen und Jubelrufen verabschiedet wurde, weil er da so eine tolle Leistung vollbracht hat in den vergangenen Jahren. Und in den Kommentaren waren vorrangig Schalke-Fans, die geschrieben haben, und wir haben ihn gehen lassen. Wir haben ihn weggeschickt.
Ja. Ich fand den ja auch in Aue richtig gut.
Ich fand den auch auf Schalke eigentlich richtig gut.
Aber ich fand in Aue, da hat er so ein richtig ein gutes Händchen auch gehabt.
Ja, das ist ein guter Mann, ne? Ja. Vielleicht sehen wir ihn ja bald wieder in der Bundesliga. Sind ja noch der ein oder andere Trainerposten zu vergeben da.
Naja, oder wieder Comeback in Aue.
Oh, das ist eine spannende Theorie. Dirk Schuster geht und Domenico Tedesco kommt
bitte
wieder.
Gleich irgendwo aufschreiben, ne? Dann können wir wieder sagen, wir haben es zuerst gesagt.
Vor allen Dingen Moskau und danach Aue.
Aber vom Wetter ist das super.
Man weiß ja, dass Helge Leonhardt bis zuletzt immer sehr enge Kontakte zu Tedesco gehalten hat. Es gibt da gemeinsame Fotos vom Abendessen in Moskau. Aha. Vielleicht, also wir haben es ja jetzt hier für die Ewigkeit in diesem Podcast, bei Das Fußball-Podcast.
Mal ja, ehrlich, das wäre ein richtiges Ei. Das wäre richtig ein Ei.
Das wäre schon. Also wir halten es fest, dass wir am 13. Mai davon gesprochen haben, dass er zurückkommt. Kurz vor Mitternacht, mal sehen, was passiert.
Annie, jetzt gibt's am Wochenende noch ein Spiel, das wird für dich spannend. Köln gegen die Hertha.
Ja.
Was macht man damit?
Also das Problem ist jetzt nicht Köln als Gegner, würde ich mal so sagen. Das Problem ist, ich glaube, Paul Dardai hat aktuell jetzt nicht wirklich mehr aktive Spieler im A-Kader, um vollständig eine Mannschaft auf den Platz zu bringen. Wir haben irgendwie 9 Verletzte, dann haben wir eine Gelb-Rot-Sperre, dann haben wir 3 gelbe Karten bei einem anderen Kollegen, der damit auch gesperrt ist. Also ich bin echt auf die Aufstellung gespannt. Und möglicherweise wird das dann eine Überraschung werden, die zum Sieg führt, weil es ist nicht berechenbar für Köln, wer da jetzt alles auf dem Platz stehen wird. Wie für niemanden von uns irgendwie so richtig. Deswegen denke ich mal, 3 Punkte, Haken hinter, quietscht in der Kurve, aber der Wagen ist um die Ecke.
Aber für einen FC wäre es trotzdem traurig.
Ja, aber die machen das doch öfter.
Ja, also schon so ein bisschen. Ich habe damals ja in Köln studiert, mein Master gemacht und habe als Hostess im Stadion vom FC gearbeitet. Und da auch viele, viele liebe, nette Menschen kennengelernt. Und die Fans, die ich vom FC kennengelernt habe, die finde ich alle cool.
Aber
übrigens, unser Premium-Zuhörer Dominik Böse regt sich immer auf, wenn ich FC sage. Und er meint, da heißen noch ganz viele andere FC. Aber nein, es gibt nur einen FC und das ist der FC Köln.
Ja. Die haben ja auch den Hashtag FC, ne? Da muss der Dominik vielleicht noch mal ein bisschen recherchieren, bevor er dich angreift. Übrigens, eines meiner ersten Spiele im Fanblog von FC Erzgebirge Aue war Aue gegen Köln. Und zwar, ich glaube, 2012 war das. Und da hat Aue gewonnen. Also ich verbinde auch viel mit dem FC und viel mit der zweiten Liga und ihm. Ich fände es aber trotzdem schade. Ich bin da schon ein bisschen bei dir,
Sabrina. Und Achtung, zweite Liga, deine Überleitung?
Zweite Liga, ach so, ja, da wäre es nämlich die, auch ein
weiterer. Ja, komm, sag's, Daniela.
Jetzt habe ich die Annie leider technisch nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Bitte nochmal.
Ich sagte nur, jetzt kommt dein Einsatz. Sag's nochmal, Daniela. Ach so, mein Einsatz. Was wird die zweite Liga werden, die nächste?
Beste zweite Liga aller Zeiten. Oder auch die Super League, die geheime Super League.
Man kann. Richtig.
Ja,
man kann das wirklich als eigentliche Superliga ansehen. Und dabei sein wird auch, wenn alles gut läuft, Dynamo Dresden, die ja am Wochenende ihren Aufstieg perfekt machen können. Sabrina nickt schon, da gibt's auch immer eine Meinung dazu.
Ja, also ich glaube, das läuft alles darauf hinaus, dass das am Wochenende passieren wird. Und meine Daumen sind gedrückt, auch wenn ich jetzt Sonntag offensichtlich den Fernseher einschalten muss, um dieses Spiel zu sehen, weil es wurde ja verlegt. Eigentlich war es ja mal das Spiel gegen Türkgücü am Samstag angesetzt.
Richtig, verlegt wurde das Spiel, weil für den Samstag in Dresden Querdenker-Demos angesagt wurden, die alle unterbunden sind von Seiten der Stadt, aber es polizeilich doch einige Befürchtungen gibt, dass da doch ein paar Verrückte nach Dresden kommen könnten und man nicht zusätzlich noch die Fußballfans da haben möchte, denn es werden bis zu 20.000 Fans am Stadion erwartet, jetzt am Sonntag. Ist irre in diesen Zeiten irgendwie, oder?
Das so eine ist Zahl unheimlich, unheimlich. No, also das ist echt unheimlich. Ich kann es mir auch beinahe nicht vorstellen, dass, aber doch andererseits, ja klar, warum auch nicht. Ich würde ja auch zu Hertha gehen, wenn die jetzt im Olympiastadion beim Pokal irgendwie, selbst wenn sie verloren hätten, das ist schon... Ja, aber.
Also ich finde es auch komisch, so eine Zeit zu hören, aber auf der anderen Seite, so wie ihr ja sonst immer seid, bin ich jetzt mal fußballromantisch und sage, natürlich haben sich das die Fans dann auch verdient und die müssen ja auch feiern und irgendwo müssen die Emotionen ja auch mal hin, weil nur vom Fernseher oder in den sozialen Medien kann man ja auch nicht irgendwie alles ausleben und sollte man auch nicht, weil das reale Leben findet ja immer noch in unserer wirklichen Welt statt.
Genau, aber es spricht nichts dagegen.
Wünschen wir Dynamo Dresden alles Gute für das Spiel gegen Türkgücü. Das Hinspiel haben sie ja tatsächlich verloren, soll aber kein schlechtes Omen sein. Wenn sie gewinnen, haben sie den Aufstieg sicher.
Ich glaube, da war Türkgücü, glaube ich, auch noch ein bisschen stärker. Also
ja,
so
wir gucken
vom Gefühl.
Mal. Also wenn ich gebe jetzt noch mal ein Orakel ab, aber da bin ich nicht ganz unparteiisch. Ich glaube, sie verkacken es. wir werden nächste Woche drüber sprechen. Ich glaube, es wird schief gehen und man wird den Aufstieg dann erst in Wiesbaden feiern können. Aber wir gucken mal.
Hauptsache, sie feiern ihn überhaupt.
Hauptsache, das wird passieren. Das gönne ich, das wiederum gönne ich ihnen auch. Weil dieser Verein, meine Wahlheimat, die gehören einfach ja in höhere Ligen als die, in der sie gerade spielen. Und was ich noch sagen wollte, hoffen wir für Dynamo Dresden, dass sich die Fans einigermaßen an die Maskenregelungen und Abstände halten, damit der Verein nicht gleich wieder mit einem schlechten Karma, einem schlechten Image und schlechten Schlagzeilen in die zweite Liga starten muss. Und jetzt zu dir, Sabrina, nochmal. Es gab ja unter der Woche eine Meldung, die hat uns alle irgendwie, ich weiß nicht, überrascht in einer gewissen Weise. Also ich habe es bei Social Media gesehen und war so, krass, das konnte ich mir nie vorstellen, dass das mal passieren würde.
Also ich hätte es mir auch vor einem Jahr oder so niemals vorstellen können. Mittlerweile natürlich, weil ich da ja auch ein bisschen beruflich mit verzwickt bin, sah ich das durchaus kommen, dass es diesen Abschied geben wird. Christian Beck wird den 1. FC Magdeburg verlassen. Also sein Vertrag wird nicht verlängert vom Club aus. Und nur mal ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die ihn nicht so gut kennen. Also 318 Pflichtspiele hat er für den FCM bestritten, 148 Tore gemacht, nur Streich und Sparwasser haben öfter getroffen und war quasi von der Regionalliga in die zweite Liga mit dem 1. FC Magdeburg damals durchmarschiert.
Ja, und er ist ja der Mann, mit dem ich alle meine ersten TV-Male hatte, wenn man so möchte. Meinen allerersten Fernsehbeitrag, meinen ersten Sportschau-Beitrag, mein erstes Live-Interview beim Fußball, alles immer mit Christian Beck. Und deswegen werde ich diesen Mann ganz persönlich vermissen. Und die FCM-Fans werden ihn als Legende vermissen. Ich hatte mit ihm damals auch das Aufstiegsinterview gemacht in der zweiten Liga. Und er hat da so in mein Mikrofon gebrüllt, dass man jetzt ein Denkmal Mauern bauen, das war so ein Zwischenwort, also Denkmal mauern sollte für die Magdeburger Spieler. Und das sind auf jeden Fall Momente, die ich niemals vergessen werde. Also Christian Beck wird immer ein Spieler sein, an den ich mich immer entsinnen kann. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen FCM-Fans so. Und es ist schon traurig, dass jetzt seine Zeit beim 1. FC Magdeburg als aktiver Spieler erstmal vorbei ist.
Das klingt fast ein bisschen romantisch.
Ja, oder?
Schön.
Gibt es denn Ideen, wo er hingehen soll?
Ich hörte was von Chemnitz, aber ist noch nicht bestätigt, also noch offen. Lustig auch, ein Kollege oder ein ehemaliger Kollege, der ist jetzt mittlerweile in der Politik, der hat heute dann den FC Carl Zeiss Jena verlinkt und hat dann so auf den Post verwiesen, dass sie sich doch mal Beckus schnappen könnten. Also ich glaube, bei mehreren Ostvereinen ist er, glaube ich, im Gespräch. Und was man aber, glaube ich, sagen kann, ist, dass er im Osten bleibt. Also ist, glaube ich, kein Mensch, der jetzt irgendwo in den Westen gehen würde, um da Fußball zu spielen.
Ja, und der Chemnitzer FC steht ja im Finale des Sachsenpokals. Also vielleicht qualifiziert er sich damit ja auch für den DFB-Pokal. Genau. Und dann spielt Christian Beck am Ende DFB-Pokal.
Genau. Und vielleicht ja dann im Gegensatz zu allen seinen Magdeburger Kollegen jetzt noch, denn die müssen ja noch durch mit dem Qualifikationsspiel gegen den Halleschen FC. Und dann werden wir mal sehen, ob Christian Beck dann quasi derjenige aus Magdeburg ist, der dann nächstes Jahr im DFB-Pokal stehen wird.
Hallo in Magdeburg, ne? So ein Spiel. Genau. Da hat man immer noch so Erinnerungen im Kopf, da scheppert's. Aber da scheppert jetzt auch gar nichts mehr eigentlich.
Das scheppert jetzt auch gar nichts mehr.
Nee. Aber Überleitung, Achtung, was scheppern wird.
Ah, ich wusste es. Ich dachte mir schon, dass jetzt gleich was mit Porzellan kommt.
Also schade, dass der Grimme-Preis diese Woche schon verliehen worden ist. Ansonsten hätte ich Daniela doch glatt für die besten Überleitungen nominiert.
Was scheppern wird. Also was sowohl an sich materialmäßig gesehen scheppern wird, als auch auf dem Markt scheppern wird. Das sind unsere Das Fußball-Podcast-Tassen. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer und Fans von Das Fußball-Podcast, die uns auch bei Instagram folgen, haben ja schon mitbekommen, dass wir ziemlich coole Tassen am Start haben. Und jetzt können wir sagen, die wurden mittlerweile auch bestellt. Annie winkt schon.
Ja, weil ein Stammradiohörer von mir, der Norbert, der hat, nachdem wir das nochmal in der Story von Das Fußball-Podcast drin hatten, habe ich das schön weitergeleitet in meiner Story, und er schrieb sofort, ja, unbedingt, aber wo gibt's die denn? Und da habe ich gesagt, Norbert, bitte unbedingt die nächste Folge von Das Fußball-Podcast hören, denn hier kommen die heißen Infos.
Genau. Und die heißen Infos sind, es wird diese Tassen zu erwerben geben für jedermann in einer limitierten Auflage von, lasst mich lügen, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, 50 Stück. Die werden alle eine Zahl unten dran haben. Das heißt, diejenigen, die dann so eine Tasse erwerben, haben quasi auch ein Einzelstück. Und in 10 Jahren, oder sagen wir in fünf schon, ist die bestimmt viel, viel mehr wert als heute noch.
Da geht sie zu Rares für Bares.
Das ist schon nach der Europameisterschaft zehnfaches wert.
Diese Sendung, und dann verkaufen sie die an den Höchstbietenden. Ja.
Genau. Und wir, jeder von uns, wird auch eine oder zwei Tassen auf seinem persönlichen Account verlosen können. Also schön aufmerksam sein. Und die werden dann mit Sicherheit auch signiert, denke ich.
Da ist bestimmt mein Norbert ganz vorne dabei. Schwöre ich euch.
Bestimmt.
Ich habe da auch schon den einen oder anderen Kandidaten, an den ich da denke, der ganz schön heiß war auf diese Tassen. Auf jeden Fall, ich muss noch mal meinen Kumpels grüßen, die heute den Vatertag miteinander verbracht haben. Die kenne ich schon aus Grundschulzeiten. Die haben heute auch quasi sich informiert, dass ich jetzt oder mit euch dann diesen Podcast habe. Und dann meint er zu mir, er wüsste ja gar nicht, worüber man sich da die ganze Zeit unterhalten muss, weil es ja ganz einfach Fußball. Das Runde muss ins Eckige und mehr ist es ja gar nicht. Also ihr merkt schon, es sind nicht unbedingt die Fußballaffinen, sondern eher so die Doppelkopfspielenden Freunde, die ich so in meinem Bekanntenkreis habe.
Aber jetzt ganz kurz, wenn wir beim Thema Tassen sind und doch Fußballaffine, wir erinnern uns alle an Benny Kirsten. Nach unserer ersten Folge und dem ersten Post mit der Tasse war er sofort der die Hand gehoben hat, gesagt hat, er möchte eine. Also ja,
ich finde aber, Benny kann sich auch eine kaufen.
oder wir machen einen Deal. Wir kriegen was hier vom Gin aus von Ulf Kirsten.
Okay, ja.
Und er kriegt dafür die Tasse. Also Benny, wenn du zuhörst, hier, das geht an dich. Wir haben da einen Deal eingetütet. Musst nur noch zustimmen. So läuft das heutzutage.
Leute, was für ein Abend. Wir sind zusammen.
Damit sind wir eigentlich jetzt
Dortmund zum Pokalsieger mitgefiebert und gefeiert. Wir haben Leipzig getröstet.
Habe ich doch gesagt.
Wir
muss es nochmal loswerden, Entschuldigung.
Du hattest wieder recht. Du bekommst einen Pokal als Überleitungskönigin. Wir haben Sabrina auch mal fußballromantisch erlebt. Es ist eine tolle, tolle Folge geworden.
Dank Beckers. Und wir können auch mal einfügen, dass Liverpool gegen Manchester United gewonnen hat, und zwar 4-2. Und damit sich auch nochmal doch tatsächlich die Chance gewahrt hat, doch in der Champions League zu starten. Mal gucken.
Stark und, gemacht.
Ja, Firmino hat einen Doppelpack geschossen und Firmino war mal in meiner Kommunio-Mannschaft und ich behaupte ja von mir wirklich, dass ich ihn groß gemacht habe und seine Karriere
natürlich
nur deswegen.
Niemand zweifelt
natürlich
daran.
So genial ist, weil er mal bei mir in der harten Schule meiner Kommunio-Mannschaft war.
Ja, das, was wir heute alles so erfahren haben, spät nachts, das schweißt zusammen.
So wie Pyjama-Partys sein sollten.
Gut, meine Damen, habt ihr noch was auf dem Herzen? Fußballerisch oder nicht fußballerisch?
Ach, ich freue mich einfach, dass wir wieder so einen schönen Abend zusammen hatten. Ich werde jetzt hier noch meine Stulle essen und ein bisschen aus dem Fenster gucken. Vielleicht erwische ich ja noch was vom Feuerwerk der BVB-Fans, die vielleicht dann doch irgendwie nach Berlin gekommen sind, um mit dem einen oder anderen zu feiern. Das wäre ganz schön. Mal schauen.
Ja, ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich jetzt natürlich gespannt bin, wen Jogi Löw mit zur EM nimmt. Und wenn ich gerade Almut Schuld im Fernsehen sehe, also Almut Schuld und ich, wir sind schon mal gesetzt. Das freut mich.
Richtig. Ihr,
großartig.
Ihr als das Fußball-Podcast-Zuhörer könnt ja dann mit Sabrina, eine der Reporterinnen bei der EM, also wir haben hier eine Reporterin, also ich kriege den Satz gar nicht von mir, so aufregend ist es. Wir haben hier eine Reporterin der EM in unserem Kreis. Und es wird auch während der EM das Fußball-Podcast geben.
Natürlich.
Das können wir euch schon mal verraten.
Ja. Und natürlich meine große Aufgabe wird sein, Kevin Prince Boateng zumindest mal für eine Minute zu geben.
Toi, toi, toi.
Zeig's ihm einfach ein Foto von uns, dann wird das schon.
Pass auf, ich schenke ihm eine Tasse.
Und noch ein Foto von uns mit persönlicher Widmung hinten drauf. Ich glaube, dann ist er unser Fan.
Gefälligst.
Gut. Das war das Fußball-Podcast Folge 6. Wir hören uns nächste Woche wieder Donnerstag. Wer weiß, was es bis dahin wieder für Skandale beim DFB gibt oder ob es bis dahin wieder ein DFB gibt. Wir bleiben dran. Folgt uns bei Instagram, da gibt es noch mehr Content. Und schön, dass ihr zugehört habt, dass ihr dran geblieben seid. Und denkt dran, wenn ihr das hier hört, wir haben das nachts aufgenommen. Nur für euch. Ich möchte es, also Sabrina und ich schlafen um diese Uhrzeit eigentlich schon. Wir haben das
schon seit 3 Stunden normalerweise.
Wir tun alles für dieses Herzensprojekt. Das Fußball-Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, tschüss. Tschüss und bis Danny, sagt auch die Annie.
Das Fußball-Podcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina. Die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram. Das Fußball-Podcast.